Deutschlandfunk Kultur. Denken im Urlaubszustand.
Am Abend haben wir Besuch von Philipp Wischner bekommen, Buchautor, Blogger und Philosoph. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Als Sie noch an der Universität Philosophie gelehrt haben, hatten Sie Semesterferien. Für Dozenten ist es keine komplett freie Zeit, aber trotzdem öffnet sich ja bei der Länge der Ferien bestimmt etwas in einem, so stelle ich es mir jedenfalls vor, dass man doch auch auf neue Gedanken kommt, wenn die Zeit sich so dehnt. Jetzt sind Sie freiberuflich. Heißt das, Urlaub war einmal und es wird durchgearbeitet?
Naja, die Zeit zwischen den Semestern heißt ja auch nicht Urlaub, sondern vorlesungsfreie Zeit. Da ist schon angelegt, dass man darin arbeiten soll. Aber stimmt, es hat so einen sehr grobflächigen Rhythmus gegeben. Der ist weggefallen und es führt in der Tat, wie bei vielen, auch bei mir dazu, dass ich das Gefühl habe, ich arbeite tendenziell mehr oder kontinuierlich durch eigentlich.
Reisen Sie denn gerne?
Reisen tue ich gerne. Im Urlaub sein dann schon weniger gerne. Also ich mag diese Transitbewegung, ich mag den Ortswechsel, ich mag auch den Tempowechsel. Aber das, was man klassischerweise unter Urlaub versteht, mit so vielen Besichtigungen, ist nicht unbedingt meins.
Wo arbeiten Sie?
Ja, normalerweise arbeite ich in der Staatsbibliothek, manchmal auch in Cafés. Das war jetzt in den letzten Monaten sehr schwierig. Und ich habe schon gemerkt, dass dieser Wegfall dieser Arbeitsplätze auch der Wegfall von einer gewissen Legitimation war, den ich da gespürt habe, allein durch die Tatsache, dass ich mit so vielen anderen Irren in diesem Raum saß und sich mit irgendwas beschäftigt habe, was manchmal auch gar nicht so schwer anderen zu vermitteln war.
Sie sind einer von mehreren Autoren, die Mitte März einen Blog gestartet haben. Der hat den schönen Titel Zuhause denken. War das eine wirklich wichtige Maßnahme, um nicht in den eigenen vier Wänden und dem Kopf zu kreiseln, sondern sich mit dem Denken anderer zu verbinden?
Ja, das in der Tat. Eine Kollegin, Henrike Kopeis, und ich haben während dieser Zeit eigentlich unsere traditionelle Mittagspause, die wir in der Stabi haben, digital nachgeholt, haben mit Video jeden Tag pünktlich um 12:30 telefoniert. Und eigentlich aus diesen Gesprächen, die wir da geführt haben, die sehr schnell um die neuen Bedingungen des Nachdenkens gekreist haben, haben wir dann den Gedanken gefasst, dass wir das eigentlich vor allem erstmal für uns aufschreiben wollen. Wenn es dann andere noch gelesen haben, haben wir uns gefreut. Aber es ging wirklich darum, diesen unbestimmten Zustand, in den wir alle geworfen waren, festzuhalten für uns.
Wird der Blog noch weitergeführt oder überlebt er sich jetzt in dem Moment, wo wir wieder freier zirkulieren dürfen?
Es stimmt, also der müsste jetzt sozusagen das Thema der zweiten Phase aufmachen. Und wir arbeiten auch gerade an einem Text, den wir tentativ mit dem Titel Ausgedehnte Unbestimmtheit überschrieben haben. Und eigentlich wollen wir mit diesem Titel Ausgedehnte Unbestimmtheit diese neue Phase fassen, in der wir gerade sind, die ja normaler ist als das, was wir davor hatten, aber keineswegs irgendwie der Normalität ähnelt, die wir kennen.
Sie haben, Herr Wischner, das Buch Entdeckung der Langeweile über eine subversive Laune der Philosophie geschrieben. Langeweile haben heißt Zeit verstreichen lassen, eine Weile ziellos, auch interesselos sein, würde ich sagen. Ist Langeweile etwas Produktives?
Sie kann es sein. Also sie ist erstmal, ich bestimme sie für mich immer als Lebensrhythmusstörung. Sie bringt einen aus den alltäglichen Rhythmen. Und es kann schon passieren, dass einem da auch Dinge widerfahren, die einem sonst nicht widerfahren würden. Ich bin aber niemand, der sozusagen nur auf diese produktiven Seiten der Langeweile hinweisen wollen würde. Sie kann auch wirklich, wirklich an die Knochen gehen und sehr, sehr unproduktiv sein und in dieser Unproduktivität auch halten.
Wie stehen die Philosophen zur Langeweile, zum Nichtstun?
Naja, unterschiedlich natürlich, aber sie ist für alle ein Reizthema. Und das war auch der Aufhänger dieses Buches. Und ich glaube, deswegen, weil Langeweile so ganz gezielt die Sinnressource angreift. Und das ist ja das, was Philosophen in der Regel behandeln. Und sie stellen sich dann allerdings sehr unterschiedlich dazu und entwickeln unterschiedliche Haltungen, mit diesem Gefühl umzugehen. Das aber bei vielen Denkern interessanterweise gerade im Zentrum ihrer Systeme plötzlich aufzutauchen beginnt.
Wenn man jetzt an die Corona-Krise denkt, dann haben, gerade weil es so viele Einschränkungen gab, viele Menschen die Erfahrung von Stillstand gemacht, sind vielleicht dann auch in eine Sinnkrise geraten. Gibt es da für Sie einen Philosophen, der Halt bietet?
Na, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen, weil dieser Stillstand häufig ja auch gleichzeitig mit so einer Hektik und einer Zerstreutheit einhergeht. Ich habe festgestellt, manche haben eigentlich das getan, was schon christliche Mönche versucht haben, sich selbst so eine Art Askesepraxis aufzulegen, dieser Regellosigkeit eine eigene Regel entgegenzusetzen. Andere hatten eher einen, könnte man sagen, kantianischen Ansatz, der darin besteht. Kant hat die Langeweile wirklich gehasst. Das ist auch einer der wenigen Philosophen, die gesagt haben, Philosophie entsteht nicht aus Muße, sondern aus Arbeit. Und für ihn war es wichtig, die Langeweile mit allem zu bekämpfen, was einem zur Verfügung steht. Auch Billard spielen, Karten spielen. Und das habe ich bei vielen Eltern beobachten können, die sozusagen die Langeweile unter ihren Kindern, was ja häufig auch eine schreckliche Situation war, wirklich mit allen Mitteln versucht haben zu bekämpfen. Und dann gibt es sicherlich auch einige, die das gemacht haben, was Martin Heidegger in seiner langen Vorlesung über die Langeweile vorschlägt, nämlich sich ihr auszusetzen, sie in einem wach werden zu lassen. Und eigentlich zu gucken, was, wenn sich diese Sinnstrukturen einmal aufgelöst haben, dann eigentlich noch bleibt und ob es in der Tat vielleicht Möglichkeiten zu einem neuen Weltentwurf gibt.
Welchem Denken oder welchem Denker, welche Richtung neigen Sie zu zwischen den drei skizzierten Möglichkeiten?
Ich würde mich immer gerne als Asketen beschreiben. Ich versuche es auch immer. Ich muss allerdings gestehen, dass ich dabei gnadenlos scheitere. Und ansonsten versuche ich zwischen diesem kantianischen Pragmatismus und dem heideggerianischen sich dem Aussetzen dazwischen zu bewegen und einen Ausgleich zu finden.
Philipp Wischner, freischaffender Philosoph, war Gast unserer Reihe Denken im Urlaubszustand. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Danke.
Sehr gerne.